Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Ringvorlesung Zeit. Mein Name ist Andreas Buchleitner, ich bin hier der Physiker im Bunde. Ich darf Ihnen auch gleich nochmal die Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die da bei der Organisation mitmachen. Maren Behrle hier aus der Philosophie, aufstehen bitte, damit man auch sieht, oder kurz. Herr Kollege Gander, auch aus der Philosophie, auch, ja, auch gar nicht aufstehen, allgemein bekannt. Dann die Katholische Akademie, Herr Pawelka, auch aufstehen. Ja. So, bis dass wir wissen, wer da alles beteiligt ist. Ja. Und freuen uns sehr, dass Sie da so in großer Zahl erschienen sind. Sie auch einige Kollegen aus der Physik, aus der Studentenschaft. Ja. Würde mich auch interessieren, darf ich gerade mal zurückfragen, wer ist regelmäßig schon immer da war? Wer so die Ersten, der das alles mitgenommen hat bisher? Okay, prima. Okay. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, dass wir heute Herrn Professor Jürgen Renn vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin zu Gast haben. Wir hatten schon mal in die Physik versucht und ich habe dann gestern oder vorgestern, als ich gehört habe, da bricht wieder so ein Vulkan aus, habe ich mir gedacht, war das nicht damals auch schon so ein Vulkan? War es aber nicht, sondern damals war es ein Schneechaos, das uns dann leider das nicht gebracht hat. Aber diesmal hat es geklappt, ja, der Vulkan hat rechtzeitig aufgehört, irgendwas in die Atmosphäre zu spucken. Und so ist er denn hier, die Bundesbahn war auch pünktlich und von daher alles bestens. Herr Renn hat ursprünglich Physik studiert in Bonn und Berlin. Und hat dann aber neben dem Standardstudium, was damals noch möglich war, heute schwieriger ist, auch noch alles Mögliche sonst gemacht, insbesondere eben sich schon sehr für Wissenschaftsgeschichte interessiert. Und dann während der Promotion, glaube ich, begonnen insbesondere, die hat er in Italien, in Rom angefertigt, die Manuskripte von Galilei über die Mechanik zu bearbeiten. Und da wurden dann Leute auf ihn aufmerksam, weil es Leute mit diesem Querschnittswissen gewissermaßen nicht so häufig gibt. Und dann wurde er nach Boston, relativ bald nach der Promotion, die Promotion war 1986, nebenbei in der mathematischen, statistischen Mechanik, nach Boston eingeladen, um dort an der Edition, einer Einstein-Edition teilzunehmen. Hat dann dort seine wissenschaftliche Karriere begonnen und wurde schließlich 1994 als Direktor an das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte berufen. Und seine wesentlichen Arbeiten waren eben, sein wesentliches Interesse war zunächst die Geschichte der Mechanik, dann die Geschichte von Raum und Zeit, hat eine große Ausgabe, und, auch einen Film, glaube ich, ne, eine Studienausgabe zu Einstein herausgebracht, arbeitet in letzter Zeit dann ein neues Forschungsprojekt, Geschichte der Quantenmechanik, das war damals das, was wir gehofft hatten, die kämen zu uns ins Kolloquium, da hoffen wir dann immer noch drauf, ja, und hat auch, so haben wir uns kennengelernt, starkes Interesse an der Geschichte des Physikunterrichts und der Physikausbildung in Lateinamerika, insbesondere in Kuba und auch in Mexiko. Und heute Und die Globalisierung des Wissens ist ihm sehr wichtig. Ja. Wir hatten gerade uns unterhalten über China und was da bereits im 17. Jahrhundert ausgetauscht wurde oder auch nicht. Ja. Und heute spricht er über Zeit und Raum in den Revolutionen der Wissenschaft. Herr Renn, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und die Bühne gehört Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Buchleitner, erstmal für die schöne Einführung, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir uns bei dieser Gelegenheit wieder gesehen haben. Wir haben uns ja in anderen Kontexten schon getroffen und ich bin deswegen auch gerne nach Freiburg gekommen. Allerdings bin ich kein Spezialist für die Geschichte des Zeitbegriffs. Also was ich Ihnen heute hier vortrage, ist ein Stück weit improvisiert und es ist eine Anstrengung, die ich gerne auf mich genommen habe, um hierher zu kommen und Ihrem schönen interdisziplinären Thema der Ringvorlesung so gerecht wie möglich zu werden. Schon richtig, über die Umbrüche der Physik habe ich in meinen wissenschaftshistorischen Studien viel nachgedacht, ebenso über die Rolle der Zeit in diesen Umbrüchen. Und ich habe mir im Laufe dieser Studien eine Überzeugung gebildet, wie man eine Geschichte des Zeitbegriffs angehen müsste, die seiner fundamentalen Bedeutung für unser Leben, unsere Gesellschaft und natürlich für die Wissenschaft gerecht werden würde. Was ich Ihnen jedoch heute nicht vorlegen kann, ist so etwas wie eine kurze Geschichte der Zeit oder sogar, was ich für das eigentliche Ziel einer solchen Untersuchung halten würde, eine historische Erkenntnistheorie, eine historische Epistemologie der Zeit. Stattdessen will ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, welchen Kriterien eine solche historische Epistemologie der Zeit genügen müsste, und in welchem Verhältnis dabei die gerade genannten Elemente Leben, Gesellschaft und Wissenschaft zueinander stehen sollten. Sie haben ja schon gehört, eigentlich sind es andere Themen, die zurzeit im Vordergrund unserer Forschung am Max-Planck-Institut in Berlin stehen, der Raumbegriff und die Globalisierung des Wissens. Aber aus erkenntnistheoretischer Perspektive existiert natürlich eine große Ähnlichkeit zwischen dem Raumbegriff und seiner Geschichte und dem Zeitbegriff und dessen Geschichte. Ich kann mich daher im Folgenden weitgehend auf die Überlegungen stützen, die mein Kollege Matthias Schemmel im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes mit dem Topoi-Exzellenzcluster zur historischen Epistemologie des Raumbegriffs angestellt hat, ebenso wie auf die Studien meines Kollegen Peter Damrow zur Entstehung von Schrift und Zahl. Meine eigenen Forschungen konzentrieren sich zurzeit auf eine Globalgeschichte des Wissens, für die so fundamentale Kategorien wie Raum und Zeit natürlich ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Vor allem aber lässt sich aus einer solchen Globalgeschichte lernen, wie sich verschiedene Ebenen und Arten des Wissens, etwa praktisches, religiöses und wissenschaftliches Wissen, zueinander verhalten und wiederum welche Anforderungen an eine umfassende Geschichte der Zeit vor diesem Hintergrund zu stellen wären. Seien Sie deshalb nicht allzu sehr enttäuscht, wenn der Zeitbegriff in meinem Vortrag nicht genau die Rolle spielen wird, die im Vortrag angekündigt wurde. Womit ich Sie entschädigen möchte, ist der Versuch, Umrisse einer allgemeinen Kulturgeschichte des Wissens zu zeichnen, in die dann auch der Zeitbegriff und seine Entwicklung einzutragen wären. Es gibt in der Geschichte der europäischen Erkenntnistheorie eine lange Tradition, das menschliche Wissen in einen rein rationalen Teil und in einen erfahrungsbezogenen Teil zu scheiden. Kategorien des räumlichen und zeitlichen Denkens werden in dieser Tradition typischerweise zum rationalen Teil gerechnet, der aller Erfahrung vorausgesetzt ist und ihrer Strukturierung und Verarbeitung zugrunde liegt. Das ist jedenfalls die Position von Immanuel Kant. Eine historische Epistemologie des Zeitbegriffs müsste sich allerdings nach unserer Überzeugung auf die Einsicht stützen, dass Erfahrungswissen in fundamentaler Weise an der Konstruktion von Erkenntnisstrukturen teilhat, die ihrerseits die Voraussetzung für die Aneignung weiteren Erfahrungswissens bilden. Das verlangt eine fundamentale Modifikation von Kants Programm, nämlich seinem Versuch, die Anteile des räumlichen und zeitlichen Wissens zu identifizieren, die in vorgegebenen Erkenntnisstrukturen wurzeln, um sie von denjenigen zu unterscheiden, die auf Erfahrung beruhen. Stattdessen wäre nach den Mechanismen der Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Aspekten und ihrer Geschichte zu suchen. Eine historische Erkenntnistheorie des Zeitbegriffs würde also den epistemischen Status unseres zeitlichen Wissens dadurch zu erklären versuchen, dass sie seine Geschichte als eine Entwicklungsgeschichte der Wechselwirkung zwischen Erfahrung und Erkenntnisstrukturen begreift. Für eine solche entwicklungsgeschichtliche Perspektive sprechen die Resultate verschiedener empirischer Disziplinen. In allererster Linie lehrt uns die Entwicklungsbiologie, dass Erkenntnis eine Funktion des menschlichen Organismus und insbesondere des Gehirns ist und als solche ein Ergebnis der biologischen Evolution. Aus Studien der Entwicklungspsychologie ist darüber hinaus klar geworden, dass viele fundamentale Erkenntnisstrukturen nicht von vornherein vorhanden sind, sondern erst im Verlauf der kindlichen Entwicklung aufgebaut werden. Schließlich weisen wissenschaftshistorische Studien darauf hin, dass fundamentale Begriffe wie Zeit, Raum, Kraft und Materie sich im Laufe der Geschichte gewandelt haben und auch in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutung besitzen können. Zusammenfassend lassen sich also drei Entwicklungsstränge unterscheiden. Die phylogenetische Entwicklung, das heißt die biologische Entwicklung der Spezies Homo sapiens, die ontogenetische Entwicklung, also die Entwicklung des Individuums, und die Historiogenese, also die sozioökonomische Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und Kultur. Die Phylogenese der Erkenntnis ist der Gegenstand der evolutionären Erkenntnistheorie. Hier ist die Kontinuität der Entwicklung durch Vererbung gegeben und über die Fähigkeit des Individuums, seine Gene zum Genpool der nächsten Generation beizutragen. Die Ontogenese der Erkenntnis ist der Gegenstand der genetischen Epistemologie. Hier ist die Kontinuität der Entwicklung durch die Identität der Psyche des Individuums gegeben. Erfahrungen werden Teil seiner Erinnerung und prägen seine kognitiven Strukturen als Resultat der Reflexion auf seine Handlungen. Diese kognitiven Strukturen wären dann ihrerseits zu Voraussetzungen weiterer Erfahrungen. Die Historiogenese der Erkenntnis ist der Gegenstand der historischen Epistemologie. Die Kontinuität der Entwicklung ist hier durch die externen Repräsentationen des Wissens gegeben, die der gesellschaftlichen Reproduktion von Erkenntnisstrukturen innerhalb einer Kultur oder der Migration von Wissen zwischen Kulturen dient. Diese externen Repräsentationen wie Sprache, Schrift, Symbole oder Werkzeuge kodieren Erfahrungswissen und werden zugleich zu Voraussetzungen für weitere Erfahrungen und die Konstruktion neuer Erkenntnisstrukturen. Diese können dann durch externe Repräsentationen höherer Ordnung kodiert werden, die dann wiederum zur Voraussetzung für die weitere Entwicklung werden. Der historiogenetische Entwicklungsstrang ist mit den beiden anderen Entwicklungssträngen auf dreifache Weise verbunden. Zum einen waren in der Genese des Menschen phylogenetische und historiogenetische Faktoren eng miteinander verbunden. Nicht nur war die biologische Evolution die Voraussetzung für die Entstehung der menschlichen Kultur, sondern vielmehr hat diese Kultur ihrerseits bekanntlich die letzten Schritte der Anthropogenese entscheidend geprägt, insbesondere wenn wir an die biologischen Rückwirkungen des Werkzeugsgebrauchs und der sozialen Interaktion denken. Zweitens realisiert sich die Entwicklung der Spezies, und zwar sowohl in phylogenetischer wie in historiogenetischer Hinsicht, durch die Ontogenese des Individuums. So hängt die Phylogenese kognitiver Strukturen von der ontogenetischen Übersetzung des Genotyps in verschiedene Phänotypen ab, die dann zum Objekt der natürlichen Selektion werden. Ähnlich hängt die Historiogenese kognitiver Strukturen von Individuen ab, die sich das geteilte Wissen einer Gesellschaft in einem bestimmten historischen Augenblick in ihrer Ontogenese aneignen und durch ihre kognitiven Aktivitäten an der Transmission und Transformation dieses Wissens teilhaben. Drittens hat sich im Verlaufe der Geschichte eine zunehmende Abhängigkeit des biologischen Überlebens unserer Spezies von der selbstgemachten Evolution der Historiogenese und durch den durch sie geschaffenen materiellen und kulturellen Voraussetzungen eingestellt. Auch wenn wir wollten, könnten wir nicht einfach zu einem vermeintlichen Ursprungszustand zurückkehren. Die Vertreibung aus dem Paradies ist unwiderruflich. Inzwischen hängt darüber hinaus das weitere Überleben unserer Spezies in einem Maße von der Entwicklung des wissenschaftlichen Wissens ab, die es sogar nahelegt, von einer neuen dritten Etappe der Evolution zu sprechen, der epistemischen Evolution nach der biologischen und der sozioökonomischen Evolution. Die Verschränkung der ontogenetischen und historiogenetischen Entwicklung der Erkenntnis erklärt die zentrale Bedeutung der mittelexterner Repräsentation für das Verständnis der langfristigen Entwicklung des Wissens. Die Repräsentationen vermitteln zwischen gesellschaftlich geteiltem Wissen, das der Gegenstand der historischen Entwicklung ist, und dem individuellen Wissen, das trotz aller Zufallsprozesse, die die Biografien von Individuen charakterisieren, der einzig wirkliche Ausdruck dieses geteilten Wissens ist. Die externen Mittel der Wissensrepräsentation definieren einen Raum möglicher Transformationen geteilten Wissens. Eine historische Epistemologie der Zeit müsste daher auf die Formulierung theoretisch identifizierbarer Entwicklungsprozesse und Entwicklungsstadien zielen, die den Horizont von Formen zeitlichen Denkens abstecken, die in einer gegebenen Situation möglich sind. Für eine vorläufige Skizze möchte ich die folgenden Aspekte hervorheben. Die ähnliche biologische Ausstattung aller Menschen und die fundamentale Ähnlichkeit ihrer physischen Umgebung legen die Annahme nahe, dass es Strukturen zeitlicher Kognition gibt, die sich zwischen verschiedenen Epochen und Kulturen nicht wesentlich unterscheiden und die daher die Grundlage allen zeitlichen Denkens bilden. Ich denke hier insbesondere an fundamentale Erfahrungen von Handlungsfolgen, Biorhythmen, Lebenszeit, von Bewegungen und Wachstumsprozessen. Die kulturelle Entwicklung der menschlichen Gesellschaft von einfach strukturierten sozialen Gruppen bis hin zu Stadtstaaten und Großreichen führte dagegen zu neuen und verschiedenartigen Formen der sozialen Erfahrung und der symbolisch vermittelten Kontrolle von Zeit, etwa in der Form von Ritualen, Kalendern, schriftlichen Aufzeichnungen und Uhren. Im Gegensatz zum Raum gehört eine theoretische Beschäftigung mit dem Thema der Zeit nicht zu den ältesten selbstständigen wissenschaftlichen Traditionen. Es ist in der Antike zwar die Geometrie als eine Wissenschaft vom Raum entstanden, aber keine Chronometrie als eine Wissenschaft von der Zeit. Dennoch war die theoretische Beschäftigung mit der Zeit Teil anderer theoretischer Traditionen wie der Astronomie und der Philosophie und später der Physik. Wesentliche Erweiterungen hat der Zeitbegriff auch durch die Ausdehnungen des menschlichen Erfahrungshorizontes erfahren, durch die Auslotung historischer, geologischer und biologischer Zusammenhänge. Insgesamt war die Erforschung von Geschichte und Naturgeschichte für den Zeitbegriff das, was für den Raumbegriff die Entdeckung neuer Erdteile war. Nur dass der realen Reise hier gewissermaßen die virtuelle Zeitreise entspricht. In der Entwicklung der modernen Physik wurde der Erfahrungshorizont, der dem Zeitbegriff unterliegt, noch einmal sehr viel weitergehend auf kleine und große Zeiten ausgedehnt, mit zum Teil revolutionären Auswirkungen auf unser heutiges Verständnis dieses Begriffs. Insbesondere gibt es bis heute keinen einheitlichen Zeitbegriff, der den beiden fundamentalen Theorien der heutigen Physik, der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie, gerecht wird. Zunächst zu den natürlichen Bedingungen zeitlicher Kognition, also zu den Bedingungen, die nicht das Ergebnis menschlicher Kultur sind und dementsprechend nicht historischen Veränderungen unterworfen sind. Auf dieser Grundlage lässt sich dann fragen, wie sich die kulturellen Manifestationen des zeitlichen Denkens zu dieser universellen Grundlage verhalten. Die wesentliche Schwierigkeit in der Identifizierung dieser Grundlage besteht in der Tatsache, dass Menschen von vornherein in eine Kultur hineingeboren werden, sodass die Ontogenese menschlicher Kognition immer schon unter kulturellen Voraussetzungen stattfindet. Allerdings können kulturvergleichende Studien und vergleichende Studien mit tierischer Kognition wichtige Hinweise auf eine solche universelle Grundlage geben. Ich will hier drei Kandidaten solcher universellen Fähigkeiten nennen, die nach unserer Überzeugung jedem entwickelten Zeitbegriff zugrunde liegen. Die Fähigkeit, mental Reihen von Handlungen und Ereignissen zu bilden, die Fähigkeit, Bewegungen aufzufassen, sowie die Fähigkeit, Reihungen und Bewegungen miteinander zu koordinieren. Alle drei Fähigkeiten sind uns in unterschiedlicher Komplexität bereits vom tierischen Verhalten her bekannt und werden in der menschlichen Ontogenese im Zuge einer fortschreitenden Koordination von Handlungsschemata aufgebaut, die die sogenannte sensomotorische Intelligenz ausmachen. Diese Fähigkeiten involvieren, wie der Kinderpsychologe Jean Piaget hervorgehoben hat, das Gedächtnis, die Kausalität und die Beurteilung abgegrenzter Bewegungen. Über Piaget hinausgehend möchte ich hinzufügen, dass diese drei Dimensionen durch die menschliche Kulturentwicklung wesentlichen Veränderungen unterworfen sind. Das Gedächtnis durch die Entwicklung der externen Repräsentationen, durch die auch zeitlich weit voneinander entfernte Handlungen und Ereignisse miteinander vergleichbar werden. Die Kausalität durch die Entwicklung immer neuer Möglichkeiten in unserer Umwelt einzugreifen und die Beurteilung von Bewegungen durch den sich entsprechend erweiternden Wissenshorizont. Alle komplexeren Dimensionen des Zeitbegriffs, wie insbesondere Gleichzeitigkeit und Zeitdauer, lassen sich, wie entwicklungspsychologische Studien gezeigt haben, auf diese elementaren Fähigkeiten der Reihenbildung, der Bewegungsauffassung und des Reihenvergleichs zurückführen, bringen sie aber keineswegs automatisch hervor. Ein bestimmter Zeitbegriff in einer gegebenen kulturellen und historischen Situation ist vielmehr das Resultat einer langen Entwicklung, deren Resultat nicht von vornherein feststeht. Auch wenn es uns in der Rückschau so scheinen mag. Der in diesem Sinne kulturell und historisch kontingente, kollektive Zeitbegriff realisiert sich allerdings jeweils im Denken von Individuen, die mindestens über diese elementaren Fähigkeiten verfügen müssen, um sich in ihrer Ontogenese das gesellschaftlich verfügbare Wissen anzueignen. Kinder in unserer Gesellschaft sind bis zu einem Alter von etwa 7, 8 Jahren nicht in der Lage, konsistent über Lebensalter sowie über Geschwindigkeiten, räumliche Entfernungen und zeitliche Dauern von Bewegungen zu urteilen. Für Kinder ist das Lebensalter zunächst einfach proportional zur Körpergröße. Auch sind sie nicht sicher, ob es nicht möglich ist, dass sie ihre älteren Geschwister oder sogar ihre Eltern eines Tages im Lebensalter einholen können. Ein berühmtes Experiment von Piaget zeigt Kindern im Alter von 4-5 Jahren zwei verschieden lange Tunnel, durch die sich zwei Fahrzeuge so bewegen, dass sie im gleichen Augenblick eintreten und auch zum gleichen Zeitpunkt wieder austreten. Nach unserem Verständnis ist klar, dass die Bewegung durch den längeren Tunnel die schnellere gewesen sein muss. Aber die Kinder urteilen anders und sind überzeugt, dass beide Bewegungen gleich schnell waren, weil die beiden Fahrzeuge zu den gleichen Zeiten in ihre jeweiligen Tunnel ein- und aus diesen auch wieder ausgetreten sind. Das Argument der Kinder beruht also auf einer Reihung von Ereignissen. Welche Rolle der Vergleich von solchen Reihungen spielt, macht der nächste Versuchsabschnitt deutlich. Dabei werden die Tunnel weggenommen, sodass die Fahrzeuge für die Kinder die ganze Zeit sichtbar bleiben. Jetzt behaupten die Kinder, dass das Fahrzeug, das die längere Strecke zurückgelegt hat, das schnellere war, weil sie sehen, dass dieses Fahrzeug das andere überholt hat. Im Überholvorgang wird die räumliche Ordnung der Fahrzeuge, das eine ist vorne, das andere ist hinten, umgekehrt. Auf diesem Phänomen beruht die ursprüngliche Intuition der Geschwindigkeit, ohne dass irgendwelche Messungen vonnöten wären. Die Zeit ist nach Piaget eine Koordination von Reihungen, in diesem Falle Positionsveränderungen, mit Bezug auf die Geschwindigkeit in diesem ursprünglichen Sinne. Der Raum ist dagegen eine Koordination von Positionsveränderungen ohne Bezug auf die Geschwindigkeit. Wir sehen, dass nach diesem Verständnis die Geschwindigkeit der fundamentalere Begriff ist. Zugleich wird deutlich, in welchem Maße die Entwicklung des Zeitbegriffs an die des Raumbegriffs gekoppelt ist. Das wird noch deutlicher, wenn wir die Unterschiede beider Begriffe aus dieser Perspektive in den Blick nehmen. Im Gegensatz zum Raum ist die Zeit irreversibel. Im Gegensatz zum Raum kann die Zeit nicht ohne ihren Inhalt betrachtet werden, denn sie ist immer an Geschwindigkeit gebunden. Und drittens lässt sich die Zeit im Gegensatz zum Raum nie als Ganze mit einem Mal wahrnehmen. Piaget formuliert, ich zitiere, jede Erkenntnis der Zeit setzt eine Rekonstruktion auf Seiten des Erkennenden voraus. Ich möchte hinzufügen, die Erkenntnis der Zeit hängt in einem noch größeren Maße als die des Raumes an den verfügbaren externen Repräsentationen des Denkens, die eine solche Rekonstruktion ermöglichen. Bevor ich auf die dadurch bedingte Kulturgeschichte des Zeitbegriffs näher eingehe, will ich noch einmal kurz die kognitiven Strukturen, die jedem Zeitverständnis zugrunde liegen, zusammenfassen und als mentale Modelle beschreiben. An solche relativ stabilen mentalen Modelle können Sinneswahrnehmungen so assimiliert werden, dass sie auch dann handlungs- und erkenntnisleitend fungieren können, wenn die verfügbaren Wahrnehmungen unvollständig sind oder sich aufgrund des eigenen Verhaltens ändern. Konstitutiv für den Zeitbegriff ist das mentale Modell der Reihung und das mentale Modell der Bewegung. Das mentale Modell der Reihung bringt Ereignisse oder Handlungen in eine feste Reihenfolge, die zunächst wesentlich von einer Wahrnehmungs- oder Kausalabfolge geprägt ist, sich aber in späteren Entwicklungsstadien auch nach anderen Kriterien ordnen lässt. Beim Raumbegriff entspricht dieser Reihung die Fähigkeit, eine kognitive Landkarte zu erstellen, die die Orientierung in einer Landschaft ermöglicht. Das mentale Modell der Bewegung bringt die verschiedenen im Prinzip wahrnehmbaren Aspekte einer Bewegung in einen festen mentalen Zusammenhang, etwa ihren Anfangs- und Endpunkt, den zurückgelegten Weg, ihre Dauer, ihre Verursachung und ihren Effekt. Beim Raum entspricht diesem mentalen Modell die kognitive Struktur der Objektpermanenz, die es erlaubt, vom Vorhandensein eines Gegenstands auch dann auszugehen, wenn er gerade nicht sichtbar ist. Die Geschichte der Zeit lässt sich als die Entwicklung des Verhältnisses dieser beiden mentalen Modelle beschreiben. Der Unterschied zwischen tierischem und menschlichem Verständnis von Zeit besteht nicht primär in einem spezifisch menschlichen, biologisch angelegten Zeitorgan, sondern in der einzigartigen Fähigkeit von Menschen, zur sozialen Kognition. Menschen sind in der Lage, Wissen in einer Weise zu teilen, die eine kumulative Kulturentwicklung möglich macht. Eine elementare Möglichkeit, zeitliches Wissen zu teilen, ist gemeinsames Handeln. Weiterhin erlaubt die Sprache, sich über zeitliche Erfahrungen auszutauschen. Die meisten Sprachen kodieren zeitliche Reihenfolgen bereits auf der basalen syntaktischen Ebene. Darüber hinaus lassen sich auch die zuvor beschriebenen vorlinguistischen, natürlichen Bedingungen zeitlicher Erkenntnis sprachlich reflektieren, etwa in der Form spezieller Ausdrücke für die Qualitäten von Bewegungen wie schnell oder langsam. Allerdings umfasst die linguistische Repräsentation elementarer Strukturen zeitlicher Erkenntnis im Allgemeinen keine kontextunabhängigen Begriffe für die Zeit und ihre Eigenschaften. Die kulturell stark variierende, aber häufig auftretende syntaktische Repräsentation zeitlicher Reihenfolgen, also die grammatische Unterscheidung zwischen verschiedenen Zeiten, weist immerhin darauf hin, dass soziale Koordination von Handlungsabfolgen ein wesentliches Merkmal früher menschlicher Organisation und eine Voraussetzung ihres Überlebens war. Eine Integration zeitlicher Reihungen mit dem mentalen Modell der Bewegung fand dagegen auf dieser Entwicklungsstufe noch nicht statt und damit auch nicht ansatzweise eine Metrisierung des Zeitbegriffs. Im Übrigen gibt es bis heute auf jeder Entwicklungsstufe, wie gesagt bis heute, auf jeder Entwicklungsstufe Domänen zeitlicher Erfahrung, die nicht notwendigerweise durch einen übergreifenden Zeitbegriff miteinander zusammenhängen. Es ist ja auch keineswegs selbstverständlich, dass sich die Erfahrung von Zeitlichkeit etwa bei einem musikalischen Erlebnis, die Erfahrung von Zeitlichkeit bei einer Reise oder die Zeitlichkeit des Generationenwechsels unter einen übergreifenden Begriff bringen lassen müssten. Vielmehr ist die Entwicklung eines solchen Begriffs immer von zwei wesentlichen Voraussetzungen abhängig: dem Auftreten realer Prozesse, die zwischen den unterschiedlichen Domänen zeitliche Erfahrung vermitteln, und der Möglichkeit der Repräsentation solcher Erfahrungen in einem Medium, das eine Reflexion darüber erlaubt. Zwischen dem zeitlichen Ablauf einer momentanen Handlung, des gesamten Tagesablaufs und einer größeren Unternehmung bestanden also nicht von vornherein notwendige Beziehungen, die zur Ausprägung eines übergreifenden, abstrakten Begriffs von Zeit hätten Anlass geben müssen. Erst bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen haben solche Anlässe herbeigeführt. Eine wesentliche Etappe in der Entwicklung des Zeitbegriffs war die Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht und die Erfahrung ihres Zusammenhangs mit jahreszeitlichen und astronomischen Zyklen. Jetzt traten bestimmte menschliche und natürliche Abläufe in einen realen Zusammenhang ein, der seinen Ausdruck in immer wiederkehrenden Handlungsabläufen und ihrer Koordination mit Naturereignissen fand. Die zentrale externe Repräsentation dieser Koordination war der Kalender in allen seinen verschiedenen Formen. Das mentale Korrelat dieser Koordination ist ein Zeitbegriff, der sowohl die irdische wie die himmlische Sphäre umfasste und sich in den religiösen und insbesondere den astrologischen Vorstellungen vieler Kulturen niederschlug. Zugleich bildeten sich Gesellschaften mit differenzierter Machtverteilung und arbeitsteiligen Binnenstrukturen heraus, für die die Bedeutung der Koordination von Handlungsabläufen und damit die Rolle der Zeit als Mittel und Ausdruck sozialer Kontrolle zunahm. Ein wesentliches Instrument dieser sozialen Kontrolle war die Verwendung von Schreib- und Rechentechniken, deren Entstehung ich mich deshalb kurz zuwenden möchte. An der Geschichte der Entstehung der Schrift und des Zahlbegriffs lassen sich darüber hinaus einige wesentliche Merkmale von kulturellen Evolutionsprozessen ablesen, wie sie auch für den Zeitbegriff charakteristisch sein dürften. Die Schrift wurde keineswegs, wie man lange gedacht hat, zu dem Zweck erfunden, für den wir sie heute weltweit einsetzen, als Mittel zur Darstellung, Verbreitung und Archivierung von Sprache und damit als universeller Bedeutungsträger. Die Schrift entstand vielmehr im 4. Jahrtausend vor unserer Zeit als Nebenprodukt der staatlichen Verwaltungswirtschaft mesopotamischer Stadtstaaten. Ihre Kommunikationsfunktion war ursprünglich auf solche Bedeutungen eingeschränkt, die sich aus diesem Verwaltungskontext ergaben. Sie war kein universelles Verständigungsmittel, sondern konnte nur in einem sehr speziellen Kontext sehr spezielle Bedeutungen transportieren, etwa über die Abrechnung bestimmter Güter wie Getreide oder Bier. Dennoch schuf diese Protoschrift die Voraussetzung für die langfristige Stabilität der babylonischen Verwaltungswirtschaft und wurde auch zur Voraussetzung der weiteren Entwicklung, insbesondere der zweiten Erfindung der Schrift im dritten Jahrtausend, diesmal in der Tat als universelles Darstellungsmedium von Sprache. Eine ähnliche Entwicklung steht hinter der Entstehung des Rechnens und der Mathematik. Auch sie ist aus dieser kontextabhängigen babylonischen Verwaltungsschrift hervorgegangen. Lange Zeit konnten sich allerdings selbst Mathematikhistoriker nicht vorstellen, dass es einmal so etwas wie Zahlen gegeben haben könnte, deren Bedeutung vom Kontext abhängt. Also etwa davon, ob man Menschen zählt, eine Länge angibt, ein Flächenmaß oder ein Maß Bier bestimmt. Was übrigens eine wichtige Anwendung der babylonischen Mathematik war. Und dennoch ist unsere Mathematik mit ihrem universellen Gültigkeitsanspruch aus einem Symbolsystem hervorgegangen, das ursprünglich für die Lösung spezieller Verwaltungsaufgaben geschaffen wurde und das durch eine solche Kontextabhängigkeit charakterisiert war. Die Universalität mathematischen Wissens ist also nicht das Wesensmerkmal einer bestimmten Erkenntnisform, wie die Philosophen lange geglaubt haben, sondern das Wesensmerkmal einer bestimmten Entwicklungsgeschichte des Wissens, die von Babylon aus ihren Ausgang nahm. Diese Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges über die Entstehung des abstrakten Denkens, das auch für den abstrakten Zeitbegriff seine Gültigkeit behalten dürfte. Es erweist sich vor allem, dass das abstrakte Denken über eine Kette symbolischer Formen immer im Konkreten wurzelt und von ihm abhängig bleibt. Wie auch in anderen Entwicklungsprozessen verläuft eine solche Entwicklung nicht so, dass spätere Schichten frühere vollkommen ersetzen. Deshalb ist das Erlernen der Mathematik ja heute immer noch so schwierig, denn mindestens einige dieser Stufen können wir nicht einfach überspringen, also etwa Zahlentheorie studieren, ohne vorher das Zählen gelernt zu haben. In Mittelamerika hat sich die Schrift in einem noch engeren Verhältnis zum Kalender entwickelt, der insbesondere bei den Maya eine zentrale Rolle für die Organisation der Gesellschaft spielte. Der Kalender repräsentiert Wissen über die Zusammenhänge zwischen verschiedenen astronomischen Phänomenen, wie den Jahreszeiten, den wechselnden Mondphasen und den Wechsel von Tag und Nacht. Allerdings war es erst durch eine externe Repräsentation möglich, deren regelmäßige Wiederkehr zueinander in Beziehung zu setzen und Zyklen ihres Zusammentreffens zu identifizieren. Auf diese Weise entstand ein Zeitbegriff, der durch zyklische Wiederkehr von Ereignissen charakterisiert war. Die weitere Entwicklung dieses Zeitbegriffs hing nach wie vor von der Entwicklung externer Repräsentationen ab. Die babylonische Mathematik zum Beispiel wurde zu einem wesentlichen Hilfsmittel der Aufzeichnung astronomischer Beobachtungen und damit auch für die Darstellung, die arithmetische Berechnung und auch für das Verständnis von astronomischen Ereignisfolgen. Der diesen Techniken entsprechende Zeitbegriff ist eine Ausdifferenzierung des mentalen Modells der Reihung und enthält insbesondere bereits erste Ansätze zu einer Metrisierung der Zeit, berücksichtigt aber noch keine Aspekte des mentalen Modells der Bewegung. In der Tat mögen die alten Mythen von der Bewegung der Himmelskörper sprechen, die ältesten astronomischen Aufzeichnungen aber beziehen sich stets auf Ereignisse und deren Reihung. Ein Zeitbegriff, der beide Modelle integriert, entstand erst im Zusammenhang mit der Entwicklung von physikalischen Modellen der Himmelsbewegung bei den Griechen. Die griechischen Naturphilosophen unternahmen seit dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeit mit ihren Theorien den Versuch einer immanenten Erklärung der Welt aus ihren eigenen Prinzipien und scheuten nicht davor zurück, den ganzen Kosmos spekulativ mit Hilfe einfacher physikalischer Modelle wie zum Beispiel den Veränderungen des Aggregatzustands von Wasser oder den wechselnden Konstellationen von kleinen Körpern, den Atomen, zu interpretieren. In den griechischen Stadtstaaten war eine neue soziale Situation entstanden, in denen die Erzeugung und Verbreitung von Wissen nicht mehr ausschließlich an staatliche oder religiöse Notwendigkeiten gekoppelt war, sondern in einem gewissen Ausmaß um seiner selbst betrieben wurde. Zugleich entwickelte sich diese neue Kultur in einem Umfeld, in dem über Jahrtausende Wissen angesammelt worden war. Allerdings waren die frühen Versuche, physikalische Modelle des Kosmos zu entwerfen, noch nicht in der Lage, das über Jahrtausende angesammelte astronomische Beobachtungswissen, insbesondere der Babylonier, zu assimilieren. Die Möglichkeit, das babylonische Ereigniswissen mit den griechischen physikalischen Modellen himmlischer Bewegung zu integrieren, eröffnete sich erst im Zusammenhang mit einem alten Instrument für die Repräsentation des Sonnenstands und damit auch der Tageszeit, dem Gnomon oder Schattenzeiger und der Auslotung des Potenzials, das dieses Instrument bot. Der Schatten des Gnomons erzeugt ein räumliches Bild der im Laufe eines Tages ablaufenden Zeit. Hält man die Schattenlinie fest, dann fixiert man den gesamten Ablauf dieser Zeit, der sich doch sonst der Wahrnehmung niemals als Ganzer zeigen würde. Zugleich lässt sich der Ablauf der Zeit jetzt als räumliche Bewegung auf der Projektionsfläche der Sonnenuhr fassen. Aufgrund dieser Verräumlichung der Zeit boten Gnomon und Sonnenuhr damit ein geradezu revolutionäres Potenzial, das ungeheure Wissen über astronomische Ereignisfolgen mithilfe eines Modells räumlicher Bewegung zu interpretieren. Aber mithilfe welchen Modells? Je nach Form der Fläche und Stellung des Gnomonstabes ergaben sich verschiedene Verläufe der Schattenlinie. Aus diesem Zusammenhang wiederum ließen sich Rückschlüsse über den Verlauf der himmlischen Bewegung der Sonne und des Mondes ziehen. Ist die Projektionsfläche, auf die der Schatten des Gnomons fällt, eine Halbkugel, dann erscheinen die Bewegungen des Schattens regelmäßiger als auf einer ebenen Fläche. Fasst man analog das Himmelsgewölbe als Halbkugel auf, kommt man zu der Hypothese, dass sich die Himmelsbewegungen als regelmäßige Kreisbewegungen auffassen lassen. Diese auf der Verwendung eines bestimmten Instruments beruhende Einsicht war nach dem Wissenschaftshistoriker Apat Szabo der Ausgangspunkt für die Aufstellung des geozentrischen Weltbildes der Griechen. In diesem Weltbild steht die Erde im Zentrum, während sich alle Gestirne auf Kreisbahnen bewegen. Die unregelmäßigen Bahnen der Planeten am Himmel werden aus einer Überlagerung regelmäßiger Kreisbewegungen erklärt. Auf diese Weise konnte das akkumulierte astronomische Wissen der Babylonier in ein griechisches Modell des Kosmos eingebracht werden, wie es uns das Werk von Claudius Ptolemäus, dessen Name üblicherweise mit diesem geozentrischen Weltbild verbunden ist, vorführt. Für den Zeitbegriff bedeutete dieses Weltbild die Einführung der Vorstellung, dass sich der Ablauf der Zeit durch eine gleichförmige, kontinuierliche Bewegung darstellen lässt. Die Durchführung dieser Vorstellung setzte allerdings zugleich eine Weiterentwicklung der Mathematik kontinuierlicher Größen voraus, wie sie ebenfalls bei den Griechen stattfand. Wir sehen also wiederum eine Abhängigkeit der Entwicklung des Zeitbegriffs von den Möglichkeiten externer Repräsentation. Ich fasse zusammen. Mit dem geozentrischen Weltbild wurde zugleich die Vorstellung von einer aller physikalischer Bewegung zugrunde liegenden, gleichförmig verlaufenden Zeit etabliert, die allen weiteren wissenschaftlichen Entwicklungen eine Grundlage bot. Diese Zeitvorstellung spielte für die Wissenschaftsgeschichte eine ähnlich fundamentale Rolle wie die Aufstellung der euklidischen Geometrie als Wissenschaft vom Raum. Allerdings war diese Zeitvorstellung noch weit davon entfernt, zum Bezugspunkt für die soziale Zeit des praktischen gesellschaftlichen Lebens zu werden. Bis weit in das Zeitalter der modernen Industrialisierung blieb diese astronomische Zeit nur eine unter anderen möglichen Zeiten, die in ihren je verschiedenen Domänen die Vorherrschaft beanspruchten. Wenn Sie dazu mehr lesen wollen, als ich Ihnen in diesem Vortrag erzählen kann, lesen Sie das wunderschöne Buch von Norbert Elias. Doch auch der Weiterentwicklung dieses astronomischen Zeitbegriffs im Bereich der physikalischen Bewegung waren durch die verfügbaren externen Repräsentationen in der Antike enge Grenzen gesetzt. Die verfügbaren Repräsentationsmittel waren nämlich im Wesentlichen Sprache, Arithmetik und Geometrie. Lange Zeit gab es in diesem Rahmen keine Möglichkeit, ganz allgemein Bewegungen in ihrem zeitlichen Ablauf miteinander zu vergleichen. Wann etwa ist eine Bewegung schneller als eine andere? Bei Aristoteles erfährt diese Frage nur dann eine Antwort, wenn die beiden Bewegungen entweder in der gleichen Zeit stattfinden oder die gleiche Strecke zurücklegen. Sein Geschwindigkeitsbegriff ist auf den Vergleich dieser beiden einfachen Fälle beschränkt. Erst mit der Weiterentwicklung der Proportionenlehre werden neue Möglichkeiten für einen solchen Vergleich geschaffen. Archimedes charakterisiert die gleichförmige Bewegung durch das gleichbleibende Verhältnis zurückgelegter Strecken und verstrichener Zeiten. Im Mittelalter findet die Proportionenlehre extensive Anwendungen auf das Bewegungsproblem, etwa im 14. Jahrhundert bei Nicole Aurème. Aber erst in der frühen Neuzeit entwickelte sich mit der Hilfe der Theorie zusammengesetzter Proportionen ein Geschwindigkeitsbegriff, der schließlich einen Vergleich beliebiger Bewegungen gestattete. Galileo Galilei beginnt seinen berühmten Traktat über die Bewegung im dritten Tag der Discorsi von 1638 mit einer Proportionenlehre von Geschwindigkeiten, Zeiten und Strecken der Bewegung, die einen solchen allgemeinen Vergleich erlaubt. Erst dann wendet er sich dem viel berühmteren Studium der beschleunigten Bewegung zu. In der klassischen Physik spielt der Zeitbegriff eine wichtige Rolle als unabhängige Variable von Funktionen, die Veränderungen und Bewegungen beschreiben. In Wirklichkeit versteckt sich hinter dieser Unabhängigkeit natürlich die Vernetzung all dieser Veränderungen durch die für alle gleichermaßen ablaufende oder als gleichermaßen ablaufend angenommene Zeit, in der sie stattfinden. Aber natürlich auch unsere Annahme, aus dieser Vernetzung eine einzelne Bewegung frei herausgreifen zu können, um sie isoliert zu betrachten, ihre Anfangsbedingungen zu bestimmen und sie dann laufen zu lassen. Zu Galileis Zeit existierte ein solcher Funktionsbegriff und damit auch ein solcher Zeitbegriff noch nicht. Er hat sich unter anderem erst aus der Beschäftigung mit dem Bewegungsproblem entwickelt. Für Galilei und seine Zeitgenossen war das Bewegungsproblem im Gegensatz zu seinen antiken Vorläufern ein praktisches Schlüsselproblem. Wie viele seiner Zeitgenossen war Galilei ein Wissenschaftler-Ingenieur, der versuchte, praktische Herausforderungen seiner Zeit wie die Bewegung von Kanonenkugeln, Rammen oder Mühlrädern zu erklären, indem man das praktische Wissen, und zwar so versuchte er es zu erklären, indem man das praktische Wissen der technischen Experten, die mit diesen Gerätschaften umgingen, mit der antiken und mittelalterlichen theoretischen Überlieferung zusammenbrachte. Bei den praktisch relevanten Bewegungen, etwa bei der Projektilbewegung oder der Fallbewegung, für deren Studium Galilei berühmt ist, handelt es sich um beschleunigte Bewegungen, die heute mit den Mitteln der Infinitesimalrechnung behandelt werden. Die damals für ihre Analyse verfügbaren externen Repräsentationen waren jedoch äußerst begrenzt. Insbesondere musste man versuchen, der scheinbar paradoxen Tatsache gerecht zu werden, dass solche Bewegungen, beschleunigte Bewegungen, nicht nur eine Geschwindigkeit haben, sondern dass sich ihre Geschwindigkeit im Verlaufe der Bewegung ändert. In ihren Erklärungsversuchen griffen Galilei und seine Zeitgenossen auf eine mittelalterliche Lehre zurück, die sich mit einem ähnlich paradoxen Umstand beschäftigte, der Veränderung von Qualitäten wie Wärme, Liebe oder der Gnade Gottes mit der Zeit. Wegen ihrer Bedeutung für die weitere Entwicklung des Zeitbegriffs will ich diese seltsame Lehre kurz erläutern. In jedem Augenblick hat eine Qualität eine bestimmte Intensität, über eine ausgedehnte extensive Zeit, aber hat eine solche Qualität auch eine bestimmte Gesamtquantität. Zur Darstellung des Verhältnisses von zeitlicher Extension, der Intensität der Qualität und ihrer Gesamtquantität führte der bereits genannte Nicole Orem im 14. Jahrhundert eine grafische Darstellung ein. Guck mal, ist nicht so wichtig, ich beschreibe sie. Eine grafische Darstellung ein. Wenn etwa eine bestimmte Qualität von 0 an gleichmäßig zunimmt, so lässt sie sich durch ein Dreieck darstellen. Eine Seite, ich mach das doch mal hier. Ich mach's weiter, Sie stellen sich vor. Bevor wir uns hier in technischen Problemen verfangen, mach ich mal weiter. Ja. Also ein Dreieck. Eine Seite, sagen wir die horizontale, stellt die Extension, die zeitliche Extension dar. Die andere Seite, die vertikale, stellt die maximale Intensität dar, die eine Qualität erreichen kann. Und irgendeine Höhe dieses Dreiecks ist eben ein mittlerer Fall, ein bestimmter Grad dieser Qualität, die von 0 an bis zu diesem maximalen Grad wächst. Die Fläche dieses Dreiecks stellt dann die Quantität dieser Qualität dar. Das ist die sogenannte Lehre von den Intentionen und Remissionen von Qualitäten. Diese grafische Technik übernahmen Galilei und seine Zeitgenossen für die Darstellung der sich verändernden Geschwindigkeit einer beschleunigten Bewegung. Aus der Anpassung dieser externen Repräsentation an die durch die beschleunigte Bewegung aufgeworfenen Probleme entstand schließlich, nach der Bewältigung vieler Schwierigkeiten die Auffassung einer Bewegung als Funktion der Zeit, ihre grafische Darstellung in einem Weg-Zeit-Diagramm und nicht zuletzt die Infinitesimalrechnung, nach der sich die Geschwindigkeit als Ableitung des Weges nach der Zeit auffassen lässt. Erst damit war die universelle, stets gleichförmig verlaufende Zeit des griechischen Kosmos auch zur Grundlage aller physikalischen Bewegungen geworden. Newton führte sie auf diese Weise als Grundlage seiner Physik in den Principia ein. Später versucht Kant, wie wir schon gesehen haben, sie als universelles Wesensmerkmal menschlichen Erkenntnisvermögens zu rechtfertigen. Man konnte so den Eindruck gewinnen, dass damit das Ende einer langen Geschichte der Zeit erreicht war. Die universelle Zeit war eine Grundlage der klassischen Physik und damit implizit auch aller anderen Naturwissenschaften geworden. Vielleicht handelt es sich noch um die Klärung konkreter Zeiten, wie dem Zeitpunkt der Entstehung oder des Untergangs der Welt oder des Lebens. Aber der Zeitbegriff selbst schien von solchen Klärungen nicht mehr berührt werden zu können. Allerdings enthielt der Zeitbegriff auch ohne weitere Veränderungen noch immer das Potenzial für revolutionäre Veränderungen der Wissenschaft. So stritten Helmholtz und Lord Kelvin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über das Alter der Erde. Das hohe Alter, das nötig schien, um der Evolution des Lebens nach Darwins Theorie genügend Zeit zu lassen, schien nicht mit den Zeiten vereinbar zu sein, in denen die Sonne mit den damals bekannten physikalischen und chemischen Prozessen der Erde genügend Energie hätte spenden können. Das schien gegen Darwins Theorie zu sprechen, hätte sich aber auch als Argument gegen die klassische Physik wenden lassen können. Dann hätte die darwinsche Theorie mit Hilfe des Zeitkonzepts vielleicht das Tor zur Atomphysik aufstoßen können. Aber so interdisziplinär dachte man damals noch nicht. Zur weiteren Veränderung des Zeitbegriffs trug schließlich die Physik selbst bei. Im 19. Jahrhundert waren neben der Mechanik noch die Thermodynamik und die Elektrodynamik als begrifflich selbstständige Bereiche entstanden. Man ging zwar immer noch davon aus, dass auch sie sich letztlich auf die Begriffe der Mechanik zurückführen lassen würden, praktisch aber gelang das nicht. Zwischen diesen Domänen der klassischen Physik entstanden vielmehr eine Reihe von Grenzproblemen, an denen immer deutlicher wurde, dass es zwischen den jeweiligen Begriffssystemen Spannungen, wenn nicht Unvereinbarkeiten gab. So waren die Veränderungen im Bereich der Thermodynamik im Allgemeinen irreversibel, während sich alle mechanischen Prozesse durch ihre Umkehrbarkeit auszeichnen. Wie konnten sich da alle thermischen Prozesse auf mechanische Gesetze zurückführen lassen? Ähnlich galt für die Mechanik das Prinzip der Relativität der Bewegungen, aus dem insbesondere folgte, dass sich die Geschwindigkeiten von Körpern addieren lassen. Wenn ich etwa in einem fahrenden Zug zum Speisewagen laufe, dann addieren sich für den Beobachter am Bahndamm die Zuggeschwindigkeit und meine Gehgeschwindigkeit. Im Bereich der Elektrodynamik stellte sich dagegen heraus, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen immer die gleiche ist. Wie konnte das möglich sein? Die Grenzprobleme der klassischen Physik führten zu den wissenschaftlichen Revolutionen der modernen Physik und schließlich zur Entstehung der Relativitätstheorie, zur Entstehung der statistischen Physik und zur Entstehung der Quantentheorie. In allen diesen Revolutionen spielt der Zeitbegriff eine Schlüsselrolle. Wie aber konnte neues empirisches Wissen eine so fundamentale Kategorie unseres Denkens überhaupt verändern? Dieser Umstand lässt sich nur verstehen, wenn wir das wissenschaftliche Wissen nicht isoliert betrachten, sondern als Teil umfassender Wissenssysteme verstehen. Dann wird es nämlich im Prinzip denkbar, spezielle Probleme wissenschaftlicher Theorien nicht auf der Ebene dieser Theorie, sondern auf tiefer liegenden Ebenen des Wissens zu lösen. Genau dies gilt für Einsteins Relativitätstheorie. Seine Zeitgenossen versuchten, das Problem der Lichtgeschwindigkeit durch allerlei spezielle Zusatzannahmen zu lösen, etwa über das Verhalten des hypothetischen Äthers, in dem sich das Licht ausbreiten sollte. Einstein dagegen überlegte, ob sich der Widerspruch zwischen der Annahme einer konstanten Lichtgeschwindigkeit und dem Relativitätsprinzip der Mechanik nicht durch eine Veränderung der Begriffe von Raum und Zeit lösen lasse, die der bisherigen Physik als selbstverständliche Grundlage gedient hatten. Unter Rückgriff auf philosophische Untersuchungen entwickelte Einstein ein Verständnis dieser Begriffe, das an ihre Konstitution durch Messhandlungen mit Uhren und Maßstäben anknüpfte. Einstein fand, dass diese Messhandlungen die Begriffe von Raum und Zeit nicht eindeutig festlegen und dass die bisher verwendeten Begriffe Zusatzannahmen umfassen, die nicht zwingend aus ihrer operativen Definition folgen. Insbesondere bemerkte er, dass die Synchronisation von Uhren an verschiedenen Standorten ein trickreiches Problem darstellt, in das Annahmen über die Ausbreitung von Signalen zwischen den Uhren eingehen. Nimmt man an, dass es Signale mit unendlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt, dann folgt in der Tat der universelle Zeitbegriff der klassischen Physik. Führt man dagegen die Einsicht der Elektrodynamik ein, dass sich das Licht immer mit der gleichen endlichen Geschwindigkeit ausbreitet, ergibt sich ein neuartiger Zeitbegriff, bei dem sich die in zueinander bewegten Bezugssystemen gemessenen Zeiten voneinander unterscheiden. Dieser neue Zeitbegriff erlaubt es nun, den Widerspruch zwischen Mechanik und Elektrodynamik aufzulösen und beide Gebiete auf eine neue, konsistente, begriffliche Grundlage zu stellen. Diese Revision des Zeitbegriffs in Einsteins spezieller Relativitätstheorie von 1905 hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Piagets Analyse der Entwicklung des Zeitbegriffs bei Kindern. Die Begriffe Zeit und Geschwindigkeit stehen scheinbar im Verhältnis eines Circulus Vitiosus. Denn ohne eine Bewegung konstanter Geschwindigkeit lässt sich die Zeit nicht messen und ohne einen Begriff von Zeit lässt sich nicht sagen, ob eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit verläuft. Sowohl Einstein wie Piaget kommen zu dem Schluss, dass die Geschwindigkeit die fundamentalere der beiden Größen ist und fassen die Zeit als das Resultat einer Konstruktion auf, die auf Einsichten zur Geschwindigkeit und Bewegung beruht. Diese Ähnlichkeit ist natürlich kein Zufall, denn Einsteins Analyse des Zeitbegriffs hat Piaget nach eigenem Bekunden als Anregung für seine Untersuchungen bei Kindern gedient. Einstein seinerseits hatte nicht nur in den philosophischen Untersuchungen des französischen Mathematikers Poincaré, sondern auch in der zeitgenössischen Praxis der Synchronisation von Uhren, insbesondere von Bahnhofsuhren, großes technisches Problem in dieser Zeit, ein augenscheinliches Vorbild für sein operatives Verständnis des Zeitbegriffs, das die Verankerung dieses Begriffs in vorwissenschaftlichen Wissensbeständen deutlich machte. Nach Einsteins Relativitätsrevolution von 1905 und der Etablierung einer neuen kinematischen Grundlage von Mechanik und Elektrodynamik erschien es erneut, als sei ein universell gültiger Zeitbegriff gefunden. Zwar hing die in einem Bezugssystem jeweils gemessene Zeit von seinem Bewegungszustand gegenüber anderen Bezugssystemen ab, doch stellte sich bald heraus, dass sich diese neue Zeit in einer Weise auffassen ließ, die sie mit dem Raum zu einem Ganzen verschmolz. Die Ereignisse der Welt ließen sich nämlich als Aspekte einer neuartigen vierdimensionalen Raumzeitgeometrie beschreiben, deren Weltlinien jetzt an die Stelle der Bewegungen der klassischen Physik traten. Diesen Schritt vollzog auf der Grundlage von Einsteins spezieller Relativitätstheorie der Mathematiker Hermann Minkowski im Jahr 1908. Damit war zugleich ein weiterer Schritt zur Verräumlichung der Zeit getan. Diese Verräumlichung sollte tiefgreifende Konsequenzen für das weitere Schicksal des Raumbegriffs besitzen. Denn von jetzt an hatte die Zeit Teil an einem alten Problem des Raums, nämlich an der Frage nach seiner Beziehung zu den in ihn enthaltenen Körpern. Ist der Raum ein bloßer Behälter, der unabhängig von den Körpern existiert, oder wird er erst durch die Körper aufgespannt? Ist er letztlich nichts anderes als das Geflecht ihrer Beziehungen? Seitdem Einstein und Minkowski Raum und Zeit zu einem vierdimensionalen Gebilde zusammengefasst hatten, stellte sich die gleiche Frage jetzt auch für diese umfassende Raumzeit. Diese Frage wurde akut, als Einstein zunächst im Jahr 1907 versuchte, die Schwerkraft, ebenso wie andere physikalische Wechselwirkungen, in das Bild seiner neuen relativistischen Kinematik einzubeziehen. Es war von vornherein klar, dass Newtons Gravitationsgesetz einer entsprechenden Revision bedurfte. Denn es trug der Tatsache keine Rechnung, dass sich nach der speziellen Relativitätstheorie physikalische Wirkungen nicht instantan, sondern nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten dürfen. Überraschend war es allerdings für Einstein, dass sich die Gravitation nicht mit einer mehr oder weniger kleinen Revision von Newtons Gesetz in das Bild der speziellen Relativitätstheorie einpassen ließ, sondern nur um den Preis einer nochmaligen Veränderung der Kinematik und auch des Begriffs der Zeit. Die Universalität der Schwerkraft, die zwischen allen Körpern wirkt, hat es allerdings bereits in der klassischen Physik als fraglich erscheinen lassen, ob sie wirklich eine Kraft wie alle anderen sei oder nicht vielmehr eine Eigenschaft des Raums, wie es ja im aristotelischen Weltbild der Fall war, in dem die Vertikale als Vorzugsrichtung zum Zentrum der Welt ausgezeichnet war. Vor dem Hintergrund der vierdimensionalen Welt Minkowskis übertrug sich diese Physikalisierung des Raums jetzt auch auf die Zeit. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie, die Einstein im Jahr 1915 abschloss, hängen Raum und Zeit von der Verteilung der Massen und der Energie im Universum ab, sind also nicht länger Bestandteile einer festen Bühne des Geschehens, sondern nehmen direkt teil an den Dramen physikalischer Wechselwirkung. Aus zeitlichen Gründen kann ich im Folgenden auch noch die beiden anderen großen Revolutionen der modernen Physik ebenso ausführlich behandeln, die Entwicklung der statistischen Physik und die Entstehung der Quantentheorie und ihre Auswirkungen auf den Zeitbegriff. Nur so viel will ich deutlich sagen. Die durch sie bedingten weiteren Veränderungen des Zeitbegriffs gehen in andere Richtungen als die beschriebenen Auswirkungen der Relativitätsrevolution. So baut etwa die Quantenfeldtheorie, wohl die erfolgreichste Theorie der modernen Physik, auf dem vierdimensionalen Raumzeitgerüst, dem festen Gerüst der speziellen Relativitätstheorie auf, ohne bisher die prinzipiellen Einsichten der allgemeinen Relativitätstheorie in den Charakter von Zeit als Teil des physikalischen Geschehens einbeziehen zu können. Die angestrebte Vereinigung beider Ansätze zu einer Quantengravitationstheorie muss sich jedenfalls auch mit diesem Problem auseinandersetzen. Aber jetzt spreche ich schon nicht mehr über die Geschichte der Zeit, sondern über ihre Zukunft. Zum Schluss will ich deshalb noch einmal kurz auf das eingangs erwähnte Programm einer historischen Epistemologie des Zeitbegriffs zurückkommen. Zum einen habe ich in meinem Vortrag versucht, deutlich zu machen, wie eng der Zeitbegriff mit anderen Begriffen, insbesondere dem des Raums und dem der Kausalität, zusammenhängt, sodass ein solches Projekt letztlich nur im Kontext paralleler Studien zu diesen Begriffen erfolgreich sein kann. Zum anderen habe ich Ihnen vielleicht einen Eindruck davon vermitteln können, dass ein solches Projekt auf ein breites Spektrum von Erkenntnissen aus sehr vielen verschiedenen Disziplinen angewiesen ist. Zugleich möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, dass der hier beschriebene theoretische Ansatz auch einen Beitrag zu einer stärkeren Integration verschiedener Spezialstudien zum Zeitbegriff leisten kann. Denn schließlich lassen sich weder unsere praktischen noch unsere wissenschaftlichen Probleme und schon gar nicht unsere Probleme mit der Zeit in den Schubladen einzelner Disziplinen unterbringen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus